Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? So haben wir es vorhin am Eingang schon gehört, ein Wort aus dem Psalm 8. So habe ich diese Predigt überschrieben. So hören wir, so lesen wir es in der Luther-Übersetzung. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Klang vorhin schon an, von pro vita komme ich, beziehungsweise arbeite ich dafür. Wenn ich mich so in der Gemeinde vorstelle, pro vita, dann sagen manche, da war doch mal was vor 30, 40 Jahren. Dann sage ich mal, ja, war auch. Schon eine ältere Sache, beim Baptismus angesiedelt, dann mit freievangelischen Gemeinden zusammen, hat sich so ein bisschen gehalten, neu organisiert und so weiter. Andere sagen, könnte ich gar nicht. Was soll das? Und eine dritte Gruppe von Leuten sagt, sag mal, könnt ihr nicht mal Deutsch reden? Pro vita, warum muss man das denn alles in anderen Sprachen reden? Heißt doch einfach für das Leben. Ich gebe zu, es klingt einfach schöner. Ne? Pro vita klingt irgendwie schöner. Aber das kann ja nicht der Grund dafür sein. Wir haben uns überlegt und haben gesagt, wir wollen nicht gegen etwas sein. Wir wollen nicht immer sagen, das sehen wir aber gar nicht so. Wir wollen nicht sagen, wogegen wir sind, sondern wir wollen Position einnehmen. Wir wollen Positionen beschreiben. Wir wollen sagen, das sind unsere Grundüberzeugungen, weil wir glauben, dass wir etwas zu sagen haben. Nicht, weil wir so furchtbar schlau wären, sondern weil wir den Eindruck haben, dass wir die Bibel haben, Gottes Wort haben und dass da so grundlegende und wichtige Dinge drinstehen, dass wir sagen können, das hat heute auch etwas zu sagen, auch wenn es mehr als 2000 Jahre zum Teil alt ist. Das ist ein Wort, das auch in unsere Zeit, auch ins 21. Jahrhundert hinein etwas zu sagen hat. Natürlich, wir müssen fragen, was es denn bedeutet. Wir müssen es übersetzen, wir müssen es in unser Leben hineinholen und mit unseren Lebensbezügen auch nochmal in Beziehung setzen und sagen, wie ist das denn dort, wo ich lebe, wo ich arbeite, wo ich zu Hause bin, mit den Fragen, die mich im Studium, in der Schule, am Beruf, wie auch immer beschäftigen. Aber wir haben den Eindruck, dass wir etwas zu sagen haben. Gerade im Blick auf das Leben. Gerade in diesem Blick auf das Leben gibt es eine ganze Menge zu sagen. Zunächst, das habe ich vorhin schon angedeutet, wenn man sagt, ich bin für das Leben, kann man ja immer sagen, da kriegst du 100 Punkte drauf. Da sind alle dafür, für das Leben. Wenn man aber sich die Fragen noch einmal genau anschaut, nämlich Fragen am Anfang und am Ende des Lebens, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die das scheinbare Konsens, also die Übereinstimmung, sehr schnell auflöst. Es hat unseres Erachtens eine bleibende Berechtigung, wenn man sich mit diesen Fragen des Lebensanfangs, des Lebensendes immer wieder beschäftigt. Im Dezember letzten Jahres, also Dezember 2017, ging es durch die Presse, dass in Gießen eine Ärztin da war, die angeklagt wurde, dass sie Werbung für Abtreibung gemacht hat. Und man wunderte sich, dass am selben Tag noch der Hessische Landtag diese Frage aufgegriffen hat. Und am Tag drauf der Deutsche Bundestag schon eine Initiative gestartet hat, dass man gesagt hat, es ist doch notwendig, dass wir diesen Paragraphen, um den es geht, nämlich 219 im Strafgesetzbuch, dass wir den einfach abschaffen. Ist doch überholt, oder? Und dann merkt man, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Warum eigentlich? Wieso soll man das abschaffen? Ist das einfach so überholt? Wenn man ins Gespräch mit Leuten kommt, sagt man, es ist doch in Deutschland so, dass Abtreibung legal ist, erlaubt ist. Und dann muss man sagen, nein, nein, so ist es nicht. Es ist grundsätzlich rechtswidrig. Es bleibt nur unter bestimmten Dingen straffrei. Bitte die Dinge nicht verschieben. Und dann merkt man, hoppla, es ist doch notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Oder wenn die Frage aufkommt, wie ist es mit Schwerkranken, sollen wir und dürfen wir ihnen aktiv helfen zu sterben? Ärzte, Leute, die vielleicht auch seelsorgerlich sie begleiten, Angehörige, dürfen wir das Leben nicht aktiv beenden, aktiv Sterbehilfe leisten, nicht nur jemanden sterben lassen, sondern ihm helfen, vielleicht selbst sogar eingreifen? Und dann merkt man, sind doch offensichtlich aktuell diese Fragen und sich damit auseinanderzusetzen. Nun soll es heute Morgen nicht darum gehen, dass ich einen Fachvortrag dazu halte. Das ist nicht der Ort und nicht der Rahmen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir durchaus von der Bibel etwas zu sagen haben. Und ich habe einfach nur zwei Verse rausgesucht, die am Anfang der Bibel auf der zweiten Seite in der Luther-Übersetzung stehen, vielen bekannt, so grundlegend und wichtig sind, dass wir sagen, das ist notwendig, etwas nochmal das zu bedenken. In der Schöpfungsgeschichte heißt es in 1. Mose 1, 26 und 27, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Nur zwei Verse und trotzdem kann ich Ihnen nicht versprechen, sie eingehend auszulegen. So viel steckt in diesen wenigen Worten. So viel. Zusammen mit dem Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, du hast ihn wenig niedriger gemacht, gibt es doch einige Dinge, die zu bedenken sind. 1. Mose 1, ich habe es gerade erwähnt, die sogenannte Schöpfungsgeschichte. Das ist ein Abschnitt, gerade die ersten 11 Kapitel, die so etwas Grundlegendes über den Mensch und damit über die Menschheit sagen, dass sie nicht nur in eine bestimmte Situation hineingesprochen wurden, sondern zeitlos gültigen Charakter haben. Wir merken das, wenn wir 1. Mose lesen, ab Kapitel 12 heißt es auf einmal, und Gott rief Abraham, da geht es um ganz konkrete Personen, aber hier in den ersten 11 Kapiteln geht es um Grundlegendes über die Menschheit. Wem hat der Mensch sein Leben zu verdanken? Wie ist das mit der Schöpfung? Wie ist das mit der Beziehung untereinander? Wie ist das denn, wenn Menschen aufeinandertreffen, einander schuldig werden? All diese ganz grundlegenden Fragen werden in den ersten Kapiteln behandelt. Und gerade diese Verse, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, haben eine so breite Wirkungsgeschichte entfaltet, dass sie bis heute andauert. Die Spuren finden sich bis in unser Grundgesetz hinein. Das Grundgesetz beginnt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ohne 1. Mose 1 nicht zu verstehen. Natürlich auch auf dem Hintergrund dessen, was von 1933 bis 1945 in unserem Land passiert ist, haben Menschen in Verantwortung vor Gott und den Menschen gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Bis dahin haben diese Verse ihre Wirkungsgeschichte entfaltet. Was können wir erkennen in diesen Versen? Neben der Tatsache, dass Gott als Schöpfer diese Welt gebildet und geordnet hat, dass alles Leben auf dieser Erde auf sein Wirken zurückgeht, erkennen wir, dass der Mensch eine ganz merkwürdige Stellung einnimmt in dieser Schöpfung. Er wird am selben Tag geschaffen, so berichtet es hier, also auf eine Stufe gestellt mit allen anderen Lebewesen und so, wie Luther es übersetzt, selbst mit dem Gewürm auf einem Tag, an einem Tag geschaffen. Also da nicht die Krone der Schöpfung, wie man das meistens immer betont. Nein, es ist am selben Tag auf derselben Stufe wie alles weitere Leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass die Schaffung des Menschen auf eine Selbstaufforderung, eine Selbstberatung Gottes zurückgeht. Lasst uns Menschen machen, eine Selbstüberlegung Gottes zu sagen, dass da noch etwas fehlt, dass da noch ein Geschöpf da ist, was doch einen besonderen Platz einnehmen soll, auch wenn es auf der gleichen Stufe wie alle anderen Tiere steht. Etwas Besonderes ist aber nur dadurch gegeben, dass dieses Geschöpf, der Mensch, eine Gottesbeziehung hat. In Beziehung zu dem Schöpfer steht. Das wird von den Tieren so nicht gesagt. Alle bekommen das Leben von Gott geschenkt, aber der Mensch ist auf die Beziehung hin mit Gott geschaffen. Er kann mit ihm leben, er kann gegen ihn aufbegehren, er kann sein wie Gott. Das ist Kapitel 3, dann die Rede davon, dass er sagt, ich will sein wie Gott, ich möchte ihn nicht mehr haben, ich möchte ihn beiseite schieben oder ich möchte mit ihm leben, je nachdem. Die Entscheidung kann der Mensch treffen, aber er ist in diese Beziehung zu seinem Schöpfer hineingeschaffen, zur Gemeinschaft. Er kann ihn verstehen, er kann mit ihm reden, er kann hören. Er ist auf diese Gemeinschaft, wie gesagt, hingeschaffen, zur Gemeinschaft mit seinem Schöpfer bestimmt. Das ist das, was ihn auszeichnet. Und ich gebrauche mal dieses Wort, das ist seine Würde, seine besondere Stellung. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Das, was auf den ersten Blick vielleicht so selbstverständlich zu sein scheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen dann als etwas, was herausfordert und quer zu manchen Vorstellungen heute liegt. In der Regel sprechen wir auch heute davon, dass wir Menschen würdigen, dass wir ihnen eine Würde geben. Wenn zum Beispiel ein Sportler eine besondere Leistung erbringt, vielleicht haben Sie das gestern mitbekommen, der erste seit 39 Jahren, der die berühmt-berüchtigte Streif gewonnen hat in Kitzbühel beim Abfahrtsrennen, bekommt er einen besonderen Preis, eine besondere Würde, die man ihm zuerkennt. Bei vielen Sportlern ist das so, wenn man dann feststellt, dass diese Leistung aufgrund unerlaubter Mittel, sprich Doping, eingenommen wird, dann nimmt man ihm diese Würde wieder weg. Diese Ehre wird aberkannt. Die kann man ihm wieder nehmen. Man kann ihn ins Abseits stellen. Wir merken das in unserer Gesellschaft, wie wichtig es ist, dass wir Menschen würdigen, aber wir können sie auch wieder zurücknehmen. Wir können Menschen entwürdigen, die Anerkennung zurückgeben. Das, was hier geschrieben ist, ist etwas anderes. Dem Menschen kommt etwas zu, was ihm kein anderer nehmen kann, weil sie nämlich nicht vom Menschen verliehen ist. Jeden Menschen zeichnet das aus, dass er ein Geschöpf, ein Gegenüber Gottes ist. Jeder Mensch. Diese Würde kann man nicht entziehen, weil wir ihn nicht für würdig halten. Das ist das Besondere, was in der Urgeschichte, also in den ersten Kapiteln der Bibel erzählt wird. Und selbst die sogenannte Sündenfall, das Aufbegehren gegen Gott, nimmt diese Würde nicht wieder zurück. In 1. Mose 9 lesen wir, wo Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch den Menschen vergossen werden. Und dann die Begründung, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Das ist das etwas, was keiner nehmen kann. Wenn ich sage, der Mensch ist wertvoll, weil er ein Ebenbild Gottes ist, dann heißt das auch, jeder Mensch ist wertvoll. Jeder von Ihnen, jeder von uns ist wertvoll, weil er ein Ebenbild Gottes ist. Nun hat man lange Zeit immer wieder darüber diskutiert, kann das schön nachlesen, was bedeutet es denn eigentlich, wenn hier heißt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Manche sagen, man muss das Wort Bild mit Statue übersetzen. Wird dadurch auch nicht viel klarer, oder? Leute haben gefragt, was heißt denn die Gott-Ebenbildlichkeit und haben gesagt, es ist der aufrechte Gang. Bis man festgestellt hat, auch manche Tiere können aufrecht gehen, dann wird es ein bisschen zweifelhaft wieder. Was ist denn die Besonderheit, die Gott-Ebenbildlichkeit? Manche haben gesagt, die Vernunft, das Denken, scheint logisch zu sein. Nur was ist mit Menschen, die zum Beispiel im Wachkoma liegen? Sind die dann nicht mehr Gottes Ebenbild, weil sie sich nicht mehr klar, vernünftig äußern können? Die Frage ist schon notwendig. Was heißt das Ebenbild? Man könnte sagen, er ist Gottes Entsprechung, Gegenüber, Stellvertreter, Ansprechpartner, jemand, der mit Gott in Beziehung tritt, hier auf dieser Erde. Diese Würde kann einem keiner nehmen. Diese Würde verliert man nicht durch Krankheit, nicht durch Alter. Sie entwickelt sich nicht langsam und sie nimmt auch nicht langsam ab. Sie wird als Mensch gegeben und sie bleibt. Noch einmal, selbst die Sünde der Menschen, das heißt, das Seinwollen wie Gott, das gegen ihn aufbegehren, ihn abschieben, Gott ignorieren, wie auch immer, selbst das hebt das nicht auf. Das ist etwas, was bleibt. Jeder von uns, jeder von ihnen ist Gottes Ansprechpartner, Gottes Gegenüber. Das gilt für alle Menschen, die uns am Herzen liegen, aber auch für die anderen. Menschen, die uns Not machen. Menschen, die uns vielleicht Schmerzen zufügen. Menschen, die mit uns nicht angemessen umgehen. Auch sie sind Gottes Ebenbild. Und jetzt merken Sie, dass diese Aussage gar nicht so einfach immer ist. Denn sie betrifft die Frage, wie wir miteinander umgehen. Wie wir übereinander reden. Wie wir miteinander reden. Wie wir die Gemeinschaft pflegen oder wie wir andere Menschen betrachten. Setzen wir sie herab? Entwürdigen wir sie? Oder nehmen wir wahr, dass auch in dem anderen sich das spiegelt, dass er Gottes Ebenbild ist? Auch wenn er oder sie mir nicht passt. Auch das gehört dazu. Menschen sind Gottes Ebenbilder. Und vielleicht wird nun deutlich, dass diese Botschaft mehrere Charakter hat, einen aufbauenden, einen tröstenden, aber auch einen, der uns herausfordert, und diese Würde Menschen nicht abzusprechen oder sie in irgendeiner Weise herabzusetzen. Diese Würde beginnt mit dem Leben, mit dem Lebensanfang und gilt bis zum Tod. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen aus der alten Kirche, aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts, habe ich gefunden, das fand ich sehr überraschend, wie man damals in der damaligen Zeit damit umgegangen ist. Da hat ein Kirchenvater Folgendes geschrieben: Im Blick auf die vielen Toten, die es damals gab und die einfach liegen gelassen wurden, die nicht bestattet wurden, die Sklaven, die keinen Menschen hatten, die einfach am Straßenrand liegen gelassen wurden, verscharrt wurden. Und er sagte dann: Wir werden es nicht dulden, dass das Bild und Geschöpf Gottes den wilden Tieren und Vögeln als Beute hingeworfen wird, sondern werden es der Erde zurückgeben, von der es genommen ist, und auch an einem unbekannten Menschen das Amt seiner Verwandten erfüllen, an deren Stelle, wenn sie fehlen, die Humanität tritt. Selbst im Tod ist der Mensch Gottes Ebenbild. Das hat die Menschen im 3., 4. Jahrhundert dazu getrieben, dass sie gesagt haben: Wir werden sie würdevoll bestatten, auch wenn wir sie nicht kennen, auch wenn wir nichts mit ihnen zu tun haben. Aber das ist ein angemessener Umgang mit dem Tod, mit alten, kranken, schwachen, sterbenden, toten Menschen. Sie haben das Recht darauf, würdevoll behandelt zu werden. Ich möchte Ihnen zwei Dinge einfach ganz konkret noch einmal entfalten, Stellen, die uns am Herzen liegen, die, glaube ich, aber sich auch der Botschaft hier aus 1. Mose 1, 26 und 27 ergeben. Die Frage nämlich: Was ist die Würde des Menschen am Lebensanfang? Was bedeutet es? Wie fordert uns das heraus? Wie kommt das in unsere Zeit hinein? Ich habe gesagt, dass alle Menschen, und wir könnten sagen, unabhängig davon, wovon sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, welcher Nation sie angehören, welche gesellschaftliche Stellung sie innehaben, ihre Würde darin haben, dass sie Gottes Ebenbilder sind. Eine spannende Frage lautet ja nun: Wann beginnt denn eigentlich nun das Menschsein? Ab wann kann man sagen, dass das ein Mensch ist, der besonders zu schützen ist, der besonders schützenswert ist? Auch hier scheint die Antwort zunächst naheliegend zu sein. Ich will Ihnen aber ein Beispiel vorstellen, vielleicht eine Extremposition, aber so extrem ist sie gar nicht, von Peter Singer, der von Time Magazine einmal von einem der wichtigsten 100 Personen auf dieser Erde gewürdigt worden ist. Ein australischer Philosoph, der in Amerika, in England gewirkt hat und ganz hoch angesehen ist als einer der führenden Philosophen dieser Welt. Er hat in einem Buch sich dazu geäußert, wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Lebensanfang, und sagt Folgendes. Ein Neugeborenes, ein Kind, das geboren wird, ist nicht dazu imstande, sich selbst als ein Wesen zu sehen, das vielleicht eine Zukunft hat oder nicht. Und daher kann es auch keinen Wunsch haben, weiterzuleben. Er schließt daraus und sagt, ein Neugeborenes an sich hat nicht das Recht, weiterzuleben. Das Recht kommt ihm zu, wenn die Eltern sagen, wir möchten es haben. Wir möchten es betreuen. Sie merken vielleicht, welche Konsequenz das hat. Was ist, wenn ein Kind mit Behinderungen geboren wird? Peter Singer sagt, es ist so, dass wir einfach sagen müssen, das Kind muss nicht weiterleben. Wir können es nicht nur einfach nicht versorgen, sondern die Gesellschaft hat das Recht, diese Kinder auch aktiv zu töten. Überlegen Sie, was das heißt. Die Gesellschaft hat das Recht, Kinder, die nicht der Norm entsprechen, die vielleicht eine schwere Krankheit haben. Die Gesellschaft hat das Recht, bis zu einem bestimmten Alter, er spricht von einigen Monaten, aktiv zu töten. Wir reden hier nicht von einer abgedrehten Position irgendeines Menschen. Das ist, Schüler werden es kennen, in diesem schönen Buch, einem Reklambuch herausgegeben, kann man alles nachlesen, und er hat das in vielen Büchern auch begründet und hat gesagt, das ist so. Und er sagt damit wünschenswerter Klarheit und sagt, der Schutz des Lebens ist ein christlicher Wert, aber kein universaler moralischer Wert. Und ich habe gesagt, Halleluja, hier sagt, bringt es jemand auf den Punkt. Christen ticken anders. Die christliche Botschaft ist anders, und zwar grundlegend, fundamental anders. Weil sie nämlich sagt, dass jedem Menschen die Würde zukommt, und er sagt nein. Krankheit verhindert es. Krankheit verhindert es. Kinder mit schweren Behinderungen haben nicht das Recht, weiterzuleben. Wenn Eltern sagen, wir wollen es nicht, dann haben wir das Recht, dieses Kind zu töten, ohne dass es strafrechtlich irgendwelche Konsequenzen hätte. Denken Sie das mal durch, was das bedeutet. Denken Sie das mal durch. Die christliche Position sieht an dieser Stelle anders aus. Natürlich gibt es Fragen, wann beginnt das überhaupt, das Leben vollständig, das Menschsein? Auch hier gibt es Unterschiede. Manche sagen, erst mit der Geburt ist es Mensch im Vollsinn. Andere sagen, wenn der Embryo etwa am 16., 17. Tag sich einnistet, ab dann erst. Andere sagen, erst wenn er lebensfähig ist. Die christliche Überzeugung, hier sind sich evangelische, katholische Kirchen, Freikirchen relativ einig, sagen nein. Mit der Befruchtung von Ei- und Samenzelle ist es ein Mensch und er entwickelt sich als Mensch und nicht zum Mensch. Es ist nicht Menschsein, was sich erst entwickelt, sondern was sich da entwickelt, ist nichts anderes als ein Mensch. Mit der Verbindung kann nichts anderes daraus werden als ein Mensch, es ist festgelegt. Größe, Aussehen, Geschlecht und so weiter und so fort. Und von daher ist es schützenswert von Anfang an. Natürlich ergeben sich an dieser Stelle viele seelsorgerliche Fragen. Wie ist das, wenn Frauen ungewollt schwanger werden? Wenn sie keinen Weg mehr sehen, das Kind auszutragen? Wenn sie den Eindruck haben, das überfordert sie? Es ergeben sich natürlich Fragen, wenn bei der Untersuchung festgestellt wird, dass hier tatsächlich eine Krankheit vorliegt oder vielleicht sogar eine Behinderung. Man kann sich vorstellen, wie der gesellschaftliche Druck zunimmt, dass kranke Kinder unerwünscht sind. Vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen ging durch die Presse, dass in Island nur 2 Kinder mit dem sogenannten Down-Syndrom geboren wurden. Warum? Alle anderen hat man vorher abgetrieben. Und es besteht ein gesellschaftlicher Druck, sobald das festgestellt wird, dass das auch gemacht wird. Dann kann man sich darüber aufregen. Man muss nur wissen, in Deutschland sind es 90%. Sie haben kein Lebensrecht. Sie sind nicht Menschsein im Vollsinn. Und hier merken wir, hoppla, wenn wir diese Entscheidung treffen, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und es kann sein, dass dieses Bild krank ist, behindert ist. Aber es ist Mensch. Es ist das Ebenbild Gottes. Dann ergeben sich daraus sehr starke Konsequenzen. Das ungeborene Leben ist würdig, beschützt zu werden. Daher gilt es, Menschen Mut zu machen, dieses Leben anzunehmen und zu beschützen. Es gilt, dass es auch in Gemeinden immer mehr deutlich wird, dass Kinder auch willkommen sind, auch wenn sie Stress machen, auch wenn sie vielleicht zu einem ungebetenen Zeitpunkt kommen. Kinder sind nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Sie sind Ebenbilder Gottes. Und wir merken an dieser Stelle, wie das ganz extrem mit dem Leben heute, mit dem Leben einer Gemeinde, mit dem Leben eines Einzelnen zu tun hat. Zu betonen, dass das Leben schützenswert ist, das eine. Die Haltung drückt sich aber auch im konkreten Handeln aus. Hilfe in diakonischer Hinsicht, Menschen zur Seite zu stehen, ihnen vielleicht zu helfen mit Kleiderspenden, mit anderen Dingen, mit Ausstattung, wie auch immer. Ganz unscheinbare Gesten, manchmal unterpassiert, unendlich viel auch in Gemeinden. Aber dieses ist deutlich zu betonen. Schaut man sich die Zahlen an, bei Abtreibung in Deutschland 100.000 im Jahr, 96% werden durchgeführt aufgrund sozialer Notlagen. Das ist die Gegenwart, mit der wir es zu tun haben. Hier ergibt sich ein breites Feld, ganz konkret für das Leben eines Einzelnen, für das Handeln eines Einzelnen und das Handeln der Gemeinde. Das kann sehr unterschiedlich sein, das hängt auch von den Gemeinden ab, wo sie sich befinden und in welchem Umfeld sie sind. Aber es gehört vor allen Dingen dazu, dass man sagt, dass Kinder von Anfang an willkommen geheißen werden und nicht nur geduldet werden, sondern willkommen geheißen. Wenn ich dieses sage, bin ich mir bewusst, wie viel bereits in Gemeinden geschieht, wie viel persönliches Engagement hier geleistet wird. Es ist zum Teil großartig, was Einzelne hier tun und machen. Und es geht auch nicht darum, einfach ein Mehr einzufordern, sondern es geht immer darum, sich bewusst zu machen, dass wir es hier mit Ebenbildern Gottes zu tun haben. Und wie ist der Umgang an dieser Stelle? Ein zweiter Punkt. Das hätte ich jetzt, die Folie hätte ich vorher zeigen müssen. Es ist da manchmal so, dann bin ich so in der Predigt drin, dann hängt das ein bisschen hinterher. Der zweite Punkt, den ich kurz noch ansprechen würde, ist die Frage, die Würde am Lebensende. Auch das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche, grundlegende Frage. Hier ist nicht der Platz, um all die sich ergebenden Fragen zu behandeln, die sich angesichts des Todes stellen. Wann genau tritt der Tod ein und wie auch immer. Eine Frage, die im Blick auf die Organspende zum Beispiel wichtig ist, wo man sich mit auseinandersetzen muss, ganz konkrete Fragen. Diese Fragen sind zu komplex, um im Rahmen einer Predigt angemessen aufgegriffen werden zu können. Es wird aber deutlich, wie notwendig auch die Auseinandersetzung hier ist. Wir merken das, weil diese Frage um das Lebensende immer auch die eigene Person betrifft, das eigene Leben. Auch wenn man es nicht wahrhaben will, das ist die Frage, der wir uns alle einmal stellen müssen, ob wir nun wollen oder nicht. Und die Frage, die Auseinandersetzung mit dem Tod, ist keine Frage, die man nüchtern betrachten kann, sondern die einen immer existenziell herausfordert und auch angeht. Was aber, und gerade im Blick auf diesen Predigttext doch deutlich wird, ist, dass die Würde des Menschen ganz am Anfang gegeben ist, und bis ans Ende des Lebens bleibt, bis zu seinem Tod. Sie wird nicht in Abstufung verliehen, das hatte ich gerade schon gesagt, sondern hält sich bis zum Lebensende durch. Dass das Leben schützenswert ist, ist jedermann einleuchtend, aber was ist, wenn Krankheiten dazukommen, Einschränkungen da sind, wenn Menschen ihr Leben nur noch mit Hilfe von intensiver Pflege leben können und davon abhängig sind? Was ist mit denen, die alt geworden sind, gebrechlich sind, Oder vielleicht so sind, dass sie in ihrer eigenen Welt leben, zu der andere keinen Zutritt mehr haben, dement sind. Was ist mit denen, die vielleicht sogar unheilbar krank sind? Auch ihnen kommt diese Würde zu. Auch sie sind Ebenbilder Gottes. Das Ebenbildsein hängt, wie gesagt, nicht am Leistungs- und am Denkvermögen, hängt nicht an dem, was wir vielleicht als Grundlage benennen würden. Es ist schlimm genug, dass sich alte und kranke Menschen darum Gedanken machen, ob sie nicht irgendwann ihren Angehörigen oder Freunden zur Last fallen. Aber es kann nicht sein, dass man diesen Menschen auch noch vermittelt, dass sie vor allen Dingen ein Kostenfaktor sind. Das geht nicht. Oder vielleicht sogar eine unerträgliche Belastung. Damit soll nicht verschwiegen werden, dass die Angehörigen manchmal bis an ihre Grenzen und auch darüber hinaus belastet werden. Das ist manchmal wirklich so und es ist zu bedauern. Aber es ist zu betonen, dass die Menschen auch dann ihre Würde nicht verlieren und nicht aufhören, Gottes Ebenbilder zu sein. Auch an dieser Stelle merken wir recht schnell, welche Aufgaben und Möglichkeiten einer Gemeinde zukommen. So wie Kinder von Anfang an dazugehören, sind die Alten und Kranken und Schwachen notwendiger Bestandteil der Gemeinde Jesu Christi. Das möchte ich an dieser Stelle einfach betonen. Sie sind notwendiger Bestandteil der Gemeinde Jesu Christi. Das mag auf den ersten Blick vermessen klingen, aber es ist die Überzeugung, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht der Club der Starken ist, sondern derer, die alle wissen, dass sie nur von der Gnade Jesu Christi leben. Das ist dann, wenn man jung und stark ist, vielleicht nicht so offensichtlich, aber in anderen Lebensphasen vielleicht umso mehr. Wie kann es gelingen, mit Menschen am Ende des Lebens würdig und würdevoll umzugehen? Der Gedanke an diakonische Einrichtungen liegt nahe, aber es ist noch viel mehr. Es betrifft auch hier den Umgang miteinander. Den Umgang miteinander. Es fängt da an, wo wir den Umgang mit Kranken und Schwachen und Behinderten vielleicht so pflegen, dass wir ihnen vermitteln, sie gehören dazu. Auch ihnen kommt die Würde zu, Gottes Ebenbilder zu sein. Sie merken an dieser Stelle, wie dieser Text wirkt. Und man müsste viele Fragen ansprechen. Man müsste vielleicht über viele konkrete Dinge ins Gespräch kommen. Sie können mich nachher noch einmal ansprechen. Aber wir merken auch, wie dieser alte Text ganz grundlegende Einsichten vermittelt. Der Mensch ist und bleibt Ebenbild Gottes. Vom Anfang seines Lebens bis zu seinem Ende. Das spricht Gott uns und ihnen zu. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir mit unserem Herrn reden, dass wir dazu aufstehen. Es wäre gut als Zeichen auch der Ehrerbietung unserem Herrn gegenüber. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? So fragt es der Psalmdichter, Herr. Und merkt, dass du dem Menschen eine Würde gegeben hast, die ihm zukommt und die keiner mehr nehmen kann, weil du sie gegeben hast. Wir sind deine Ansprechpartner in dieser Welt. Du hast uns gewürdigt, mit dir reden zu können, auf dich hören zu können, deine Ebenbilder zu sein. Danke dafür. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Würde nicht verloren geht, wenn wir alt und krank und schwach werden. Dass sich in allen Menschen diese spiegelt, dein Ebenbild zu sein. Danke, Herr, für diese Würde, die du uns gibst, jedem Einzelnen von uns. Du weißt, wie manche darunter leiden, dass sie von anderen geschnitten werden, dass sie den Eindruck haben, nicht besonders wert zu sein, wertvoll zu sein. Herr, du siehst uns und einen jeden anders. Und dafür danke ich dir. Wir sind wertvoll in deinen Augen. Du gibst uns diesen Wert, diesen Preis, Danke dafür. Und hilf uns, Herr, dass wir das auch hinaustragen und davon geprägt sein lassen, dass Menschen, die mit uns leben, merken, dass wir andere achten, sie nicht herabsetzen, sondern anerkennen, dass sich auch in ihnen dein Antlitz widerspiegelt. Hilf uns, Herr, angemessen damit umzugehen, untereinander, und dieses auch in unserem Alltag deutlich zu werden. Wir sind wertvoll und andere auch, und dafür danke ich dir. Amen. Bitte nehmen Sie doch noch einmal Platz und wir hören und singen ein gemeinsames Lied noch miteinander.